kann man den Kapitalismus sozialer machen oder ist das gar kein Kapitalismus? Ist das soziale Marktwirtschaft? Was ist das eigentlich für ein Wirtschaftssystem, für ein Gesellschaftssystem, in dem wir leben? Wir haben Demokratie, Rechtsstaat und ein Wirtschaftssystem, was sich Kapitalismus nennt. Manche nennen es nach Ludwig Erhard soziale Marktwirtschaft. Und Christoph Butterwehr gesagt, naja, das ist ja nur ein Kosenamen für den Kapitalismus. Und jetzt spreche ich mit Christoph Butterwegge, er ist Professor an der Universität in Köln, im Ruhestand, aber im Moment hat er gar keine Ruhe. Schönen guten Tag, Herr Butterwegge.
Ja, das stimmt, das kann man so sagen. Heute bin ich sogar in Erfurt.
Das ist sehr schön, heute Abend. Vorher versuchen wir mal die Frage, oder auch heute Abend wird ja versucht, die Frage zu klären, kann man den Kapitalismus zähmen, kann man ihn sozialer machen? Wenn man mal anfängt, einen Kosenamen diesem System zu geben, dann ist es ja schon mal ein Anfang, oder?
Ja, das bedeutet einfach, man verharmlost natürlich dieses Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, wenn man es so als sozial bezeichnet, weil ich finde eben sehr vieles unsozial, wenn auf der einen Seite der Reichtum sich in wenigen Händen konzentriert und auf der anderen Seite viele Menschen nicht wissen, wie sie am 20. des Monats noch was Warmes für ihre Kinder auf den Tisch bekommen oder fürchten müssen, dass ihnen Strom oder Gas abgestellt werden, was 350.000 Haushalten im Jahr passiert, dann finde ich, sollte man eine solche Gesellschaft nicht soziale Marktwirtschaft nennen, sondern dann ist das eben nach wie vor Kapitalismus, auch wenn er sich ein sehr modernes, eher finanzmarktgetriebenes Gesicht gibt heute. Mhm.
Aber hat der Kapitalismus nicht uns den Wohlstand überhaupt gebracht und eine Stabilität, auch eine politische Stabilität, Rechtsstaat, Demokratie, eben durch diesen Turbokapitalismus, der ja den Wohlstand immer wieder gebiert?
Naja, Marx hat das immer anerkannt. Wenn man mal sich das Kommunistische Manifest anguckt, dann sieht man, wie da gelobt wird am Kapitalismus, wie er die Produktivkräfte entfesselt, wie er Technik und Wissenschaft voranbringt, wie ja auch Wohlstand schafft in dem Sinne, dass eben die Menschen heute auf einem anderen Niveau leben, als das früher der Fall war. Aber gleichzeitig bedeutet Kapitalismus eben, dass der Reichtum ungerecht verteilt ist. Würde der jetzt gerecht verteilt, dann wären natürlich diese Errungenschaften, die Sie genannt haben, also Rechtsstaat, eine parlamentarische Demokratie, nicht zu verachten. Denn natürlich ist das besser, als wenn in einem autokratischen System ein König oder ein Kaiser entscheidet darüber, wohin sich die Gesellschaft entwickelt.
Mhm. Gesundheitswesen nicht zu vergessen, manche also Behandlungen, wissenschaftliche Forschung wären gar nicht möglich bei diesem, wenn man jetzt ein anderes Gesellschaftssystem hätte. Die Frage ist ja nur, diese Ambivalenz ist ja offensichtlich, die Umweltzerstörung haben wir ja noch gar nicht angesprochen und die Ausbeutung in anderen Teilen der Welt, aber lässt er sich zähmen? Kann man den Kapitalismus sozialer machen? Ist er denn zu bändigen?
Na, zumindest kann man ihn sozialer gestalten. Also wenn entsprechend außerparlamentarischer Druck da ist und auch eine parlamentarische Konstellation, eine Regierung, die dann vielleicht auch Reform wagt, andere als die der Agenda 2010 oder die Hartz-Gesetze oder die Gesundheitsreformen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, dann kann natürlich der Kapitalismus auch verändert werden. Also davon bin ich fest überzeugt. Und das sieht man daran, dass der Kapitalismus ja, wenn man in andere Länder schaut, ganz unterschiedliche Gesichter hat. Also der skandinavische Kapitalismus, der sieht ja schon anders aus. Wenn ich da zum Beispiel an das Schulsystem denke, dann sind da nicht überfüllte Klassen, dann gibt es dann warmes Mittagessen für alle Kinder in diesen Einrichtungen. Also da sieht man, dass durchaus der Kapitalismus ja in unterschiedlichen Facetten auftritt. In den angelsächsischen Ländern ist er eher sehr stark marktorientiert, ist eher entfesselt. Jeder soll selber zusehen, wo er bleibt. Der Staat übernimmt wenig soziale Verantwortung. In den Ländern wie Frankreich, der Bundesrepublik, wo man von einem konservativen Sozialstaat spricht, wird stark auf die Familie gesetzt. Und in den skandinavischen Ländern ist eben der Staat derjenige, der Verantwortung übernimmt und der auch dafür Sorge trägt, dass die soziale Kluft nicht zu tief wird, dass Arm und Reich nicht zu weit auseinanderklaffen und dass vor allen Dingen eben viele Gemeinschaftseinrichtungen da sind, wie zum Beispiel auch eine Gemeinschaftsschule, die eben die Kinder länger gemeinsam lernen lässt.
Und wir, das heißt der deutsche Staat, der wir ja sind, könnte sich das ja eigentlich leisten. Die Steuereinnahmen sprudeln. Wir haben einen wahnsinnigen Exportüberschuss, einen Handelsbilanzüberschuss, was ja jetzt auch die anderen Staaten auf den Plan ruft. Das ist ja auch sehr ungerecht. Andere Staaten verschulden sich bei uns. Wir exportieren relativ viel. Das müsste doch aber dann auch in den Lohntüten ankommen und in den sozialen Leistungen. Leistungen, in der Infrastruktur. Das scheint aber nicht so richtig passieren. Was läuft denn da falsch?
Naja, in den letzten Jahrzehnten ist eben so eine Politik gemacht worden, dass Lohndumping betrieben wurde. Also die Agenda 2010 und die Hartz-Gesetze hatten für mich hauptsächlich den Sinn, dass man eben den Wirtschaftsstandort Deutschland noch konkurrenzfähiger auf den Weltmärkten gemacht hat. Und die südeuropäischen Länder, Sie haben das angesprochen, die sind ins Hintertreffen geraten, haben sich verschuldet, um die wachsenden Importe bezahlen zu können. Und das schlägt jetzt auf uns zurück. Also wir haben im Grunde die Arbeitslosigkeit exportiert in andere Länder und auch die Schuldenkrise, wie sie dann genannt wird, dieser Länder wie Griechenland, Portugal und Italien. Das ist ebenfalls bedingt durch diese Politik, dass die Bundesrepublik eben so konkurrenzfähig und so exportstark gewesen ist. Aber ich finde, das muss ja nicht so bleiben, sondern diese Reform kann man natürlich auch zurückholen in der Form, dass wieder stärker auf Lohnsteigerung gesetzt wird, dass der Sozialstaat wiederhergestellt wird, dass eben auch eine sozialere Politik gemacht wird. Also der rheinische Kapitalismus, wie ja diese soziale Marktwirtschaft auch früher genannt wurde, die ist ja mehr und mehr zum schweinischen Kapitalismus geworden, indem man eben sich an dem angelsächsischen Modell orientiert hat und auch so eine neoliberale Politik gemacht hat. Und diese Politik, die ist, glaube ich, ausschlaggebend dafür, dass wir heute so viele Probleme beklagen, nicht nur im sozialen Bereich, dass viele Menschen abgehängt sind, dass andere Angst haben, abzusteigen und sich deshalb zum Beispiel dem Rechtspopulismus zuwenden und hoffen, dass es da besser wird, obwohl die Partei, die sich da Alternative für Deutschland nennt, überhaupt gar keine Alternative in sozialer Hinsicht hat, sondern ganz im Gegenteil noch die Steuern abschaffen will, die die ganz Reichen zahlen, die Vermögensteuer und auch die Erbschaftssteuer. Kein Hartz-IV-Bezieher hat Angst, dass er Erbschaftssteuer oder Vermögensteuer zahlen muss, aber da zeigt sich, es ist die Partei der Privilegierten, aber die Spaltung in Arm und Reich hat sie natürlich in einen Höhenflug gebracht.
Kommen wir mal zu einer anderen Partei, aus der Sie 2005 aus Protest gegen die Hartz-IV sogenannten Reformen ausgetreten sind. Das war für Sie ein Punkt, als SPD-Genosse zu sagen, das trage ich nicht mehr mit. Trägt denn Gerhard Schröder und die Agenda 2010 denn die Verantwortung für das derzeitige System, dass wir eben diese Lohnzurückhaltung haben, dass es Armut gibt und dass die Binnennachfrage eben nicht so stark ist, wie sie sein könnte?
Ja, das ist wesentlich dieser Politik zu verdanken, wenn man so will, diesem Schwenk der SPD weg von ihren ursprünglichen Traditionen auf soziale Gerechtigkeit zu setzen. Martin Schulz will jetzt wieder daran anknüpfen, bleibt aber aus meiner Sicht bisher auch noch sehr, sehr vage und unkonkret. Und ich denke, diese Aufbruchstimmung da in der SPD, die ja eigentlich nützen könnte, wenn man sich zurückbesinnen würde auf die alten Parteitraditionen, die kann sehr leicht umschlagen und im Grunde dann auch wieder zur Katerstimmung führen. Das muss man sehen, ob es ein Strohfeuer ist oder ob tatsächlich vor die Agenda zurückgegangen wird. Das heißt also, eine Politik gemacht wird, die eben nicht so stark dem Kapital und den Großinvestoren nützt. Gerhard Schröder hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Jahr 2005 im Januar gesagt, er und seine rot-grüne Koalition hätten einen der besten Niedriglohnsektoren in Europa geschaffen. Und das bekommen wir jetzt zu spüren. Aus meiner Sicht ist dieser Niedriglohnsektor, der inzwischen fast ein Viertel aller Beschäftigten umfasst, das Haupteinfallstor für heutige Erwerbs- und spätere Altersarmut. Diese ganzen Probleme im sozialen Bereich haben sehr viel zu tun mit einer Politik, die eben sich orientiert hat an den Interessen der Unternehmen, an den Interessen der Investoren und weniger an den Interessen der abhängig Beschäftigten.
Sie haben ein Buch geschrieben, Hartz IV und die Folgen, und der Untertitel heißt Auf dem Weg in eine andere Republik, allerdings mit einem Fragezeichen. Wie sieht denn Ihre Wunschrepublik, wie sieht denn eine andere, gerechtere Republik aus?
Naja, erstmal bejahe ich natürlich diese Frage. Also durch Hartz IV ist die Bundesrepublik ein anderes Land geworden. Soziale Eiseskälte hat sich ausgebreitet und wir haben heute ja nicht nur das Problem, dass die Langzeiterwerbslosen stärker drangsaliert werden von den Jobcentern, sondern wir haben auch das Problem, dass die Belegschaften, die Betriebsräte und die Gewerkschaften unter dem Damoklesschwert von Hartz IV lange, lange Zeit und zum Teil auch heute noch schlechtere Arbeitsbedingungen Arbeitsbedingungen und niedrigere Löhne akzeptieren. Und genau daran will ich ansetzen mit einer Agenda der Solidarität. Es muss ein Ruck durchs Land gehen, aber nicht in die Richtung, in die Altbundespräsident Roman Herzog mit seiner berühmt-berüchtigten Ruckrede von vor 20 Jahren gehen wollte, nämlich zu mehr Wettbewerbsfähigkeit, zu mehr Leistung, zu Ellenbogendenken, sondern umgekehrt in Richtung von mehr Solidarität, Umverteilung von oben nach unten und mehr sozialem Ausgleich. Und wenn das geschehen würde, dann würde daraus eine Gesellschaft erwachsen können, die sozialer, die humaner, die solidarischer ist und vielleicht auch ein bisschen bunter, wenn man verhindert, dass sich Rassismus und Rechtsextremismus ausbreiten.
Mhm. Bleiben wir mal bei den nackten Zahlen. 45 Milliarden Euro werden an Aufstockerleistungen gezahlt. Also Menschen, die tatsächlich 40 Stunden oder manchmal auch weniger arbeiten gehen, also normalen Job haben und trotzdem noch vom Staat Geld bekommen. Ist ja eigenartig. Es ist ja, wenn man so will, eine direkte Subvention von Unternehmen. 45 Milliarden.
Ja, so sehe ich das. Das ist eine Subventionierung von Unternehmen, die Lohndrückerei betreiben und die Hungerlöhne zahlen. Und das ist auch so verrückt. Diese Reform von Gerhard Schröder, Hartz IV, wurde ja immer begründet damit, dass Arbeitslosen und Sozialhilfe zusammengelegt werden sollten. Da ist natürlich nicht zusammengelegt worden, sondern die Arbeitslosenhilfe, das war eine den Lebensstandard der Langzeiterwerbslosen noch halbwegs sichernde Lohnersatzleistung, die ist schlicht abgeschafft worden. Und an deren Stelle ist das Arbeitslosengeld II mit Hartz IV am 1. Januar 2005 getreten. Das heißt Arbeitslosengeld II, obwohl es eben 1,2 Millionen Menschen bekommen, die sind gar nicht arbeitslos, sondern wie Sie sagen, ja, als Aufstocker. Nehmen Sie diese Leistung in Anspruch, weil Ihre Löhne nicht ausreichen, damit Sie leben können. Und ich finde, dass der Staat da, inzwischen sind es, glaube ich, wenn man von 2005 bis heute rechnet, sind es 85 Milliarden Euro dafür ausgibt, dass im Grunde Lohndumping betrieben wird. Das ist schon ein Skandal, der ja aber in der Öffentlichkeit bisher kaum beachtet worden ist.
Der sozialistische Kandidat der Präsidentschaftswahlen, der das jetzt geworden ist, setzt sich ja stark für ein Grundeinkommen ein. Sie sind ja kein Freund, wenn ich es richtig verstehe, des bedingungslosen Grundeinkommens. Hat es damit zu tun, dass es auch eine indirekte Unterstützung dann für Unternehmen wäre, Billiglöhne zu zahlen? Oder wäre doch nicht auch ein bedingungsloses Grundeinkommen ein Instrument des sozialen Friedens, dass man sich eben keine Gedanken mehr um die eigene Existenz machen müsste?
Also ich bin deshalb ein Kritiker des bedingungslosen Grundeinkommens. Einmal, weil es so ein Kombilohn für alle wäre. Ja, die Unternehmer könnten den Niedriglohnsektor dann vielleicht noch ausdehnen, wenn es richtig ist, dass die Menschen nicht nur arbeiten um des Geldes willen. Wenn es, und da stimme ich durchaus zu, den Befürwortern des bedingungslosen Grundeinkommens. Wir würden nicht alle den Löffel fallen lassen, wenn es so ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, sondern die Menschen würden natürlich weiterarbeiten wollen, weil sie sich nützlich machen wollen, weil sie einen Lebenssinn darin sehen, etwas Produktives zu tun, weil sie auch etwas der Gesellschaft geben wollen, die sie ausgebildet hat und in der sie leben. Und wenn das richtig ist, dann heißt das, die Unternehmer bräuchten nur noch wenig draufsatteln auf dieses Grundeinkommen von vielleicht 800 oder 1000 Euro, damit die Menschen dann bei ihnen weiter arbeiten. Und wenn die Unternehmer das tun würden, dann hätte der Staat ja dafür gesorgt, dass, wie es dann Marx wahrscheinlich ausdrücken würde, also die Reproduktion der wahren Arbeitskraft gesichert ist, also dass die Menschen am nächsten Morgen wieder gut gekleidet, gut geschlafen, gut gegessen, wieder ins Büro oder in die Fabrik kommen. Und dann muss der Unternehmer nur noch wenig drauflegen an Lohn, damit weiter für ihn gearbeitet wird. Und das hieße im Grunde, dass das bedingungslose Grundeinkommen an unserem Problem überhaupt nichts ändern würde, weil die Vermögensschieflage in unserem Land, dass einige wenige, also Oxfam, die Hilfsorganisation, sagt, es sind 36 Menschen, die so viel Privatvermögen in Deutschland haben, wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also über 40 Millionen Menschen. Und daran ändert sich doch nichts, wenn jeder ein Grundeinkommen bekommt, auch ein Millionär oder ein Multimilliardär. Dann gibt es die ganz Klugen, die sagen, denen besteuern wir es wieder weg. Wenn man man das aber tut, ist das Grundeinkommen nicht mehr bedingungslos, sondern an die Bedingung gebunden, dass jemand keine anderen Einkommensquellen hat, beispielsweise nicht schwarz arbeitet. Und dann würde das Finanzamt, das auch nicht sehr viel netter ist als das Jobcenter, natürlich gucken, ob jemand, der das Grundeinkommen bekommt, nicht auch noch andere Einkommensquellen hat und schwarz arbeitet. Und das heißt, es wäre auch für diejenigen nichts gewonnen, die sich häufig vom Grundeinkommen besonders viel versprechen, nämlich die Hartz-IV-Bezieherinnen und Hartz-IV-Bezieher. Auch die würden im Grunde einen ähnlichen Druck erleben, auch wenn sie vielleicht nicht mehr so lange Anträge ausfüllen müssten und wenn sie vielleicht auch die Sanktionen los würden. Aber trotzdem bin ich der Auffassung, es muss Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden, damit Gerechtigkeit herrscht. Also dem Müllwerker und dem Multimilliardär denselben Betrag zu zahlen, das ist falsch. Richtig wäre, demjenigen, der viel braucht, zum Beispiel, weil er schwerstbehindert ist, seitens des Sozialstaates viel zu geben. Ein Blinder kommt eben mit 1.000 Euro nicht weit. Und demjenigen, der wie Götz Werner, der bekannteste Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens in Deutschland, Milliardär ist, oder auch Christoph Butterwegge, der Pensionär ist und davon gut leben kann, was ihn der Staat zahlt, der muss nicht obendrauf noch ein Grundeinkommen bekommen. Also deswegen bin ich der Meinung, unser Sozialstaat, so wie wir ihn kennen, der sollte nicht zerschlagen werden durch eine solche steuerfinanzierte Leistung wie das Grundeinkommen, sondern der sollte weiterentwickelt werden zu einer solidarischen Bürgerversicherung, in die eine soziale Mindestsicherung eingebaut sein müsste, die armutsfest ist, die bedarfsgerecht ist und die sanktionsfrei ist. Und wenn das gelänge, dann fände ich, wären wir eine inklusive Gesellschaft, eine Gesellschaft, die alle mitnimmt, die auch diesen Gegensatz von Armut und Reichtum bekämpft.
Herr Butterwegge, abschließend nochmal zu dem Gedanken Europa. Europa ist ja nicht nur ein Wirtschaftsraum, es ist ein Währungsraum, auch ein Kulturraum, ein politischer Raum, der ja solidarisch organisiert werden sollte. Das ist zumindest der Gedanke Europa, den ich verstehe. Das ist ja alles aus den Fugen geraten, seit dieser Währungsunion. Schwächere Volkswirtschaften können ihre Währung nicht mehr abwerten. Durch den deutschen Exportchauvinismus oder die Exportaggressivität geraten solche starken Wirtschaftsnationen wie die Franzosen in die Bredouille, weil sie ihre Währung nicht abwerten können. Würde es nicht auch zu einem solidarischen Europa gehören, darüber zu reden, über eine gemeinsame politische, wirtschaftliche Union, oder kann man
ja
den europäischen Gedanken aufgeben?
Das wäre auch mein Ziel. Also die Europäische Union ist erstens mal nicht gleichzusetzen mit Europa, sondern Europa ist, wie Sie das auch definieren, als Idee natürlich viel mehr als ein Konstrukt, das vor allen Dingen dazu dient, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und damit auch natürlich egoistische und Profitinteressen zu bedienen. Und dieses Europa müsste geschaffen werden, es ist noch nicht vorhanden. Die Europäische Union müsste demokratisiert werden, sie müsste solidarischer und sozialer gestaltet werden. Ich finde diese neoliberale Austeritätspolitik, die natürlich ganz besonders Griechenland in Not und Elend gestürzt hat, völlig verfehlt. Wenn man eine Europäische Union aufbaut und in diesem, auf diesem Weg der europäischen Einigung voranschreiten will, dann muss man auch solidarisch in dem Sinne sein, dass man zum Beispiel, was die Bundesrepublik angeht, anderen die Möglichkeit gibt, von den billigen Zinsen, die man selber nur zahlen muss, wenn man Kredite aufnimmt, zu profitieren. Das heißt, da wäre es Eurobonds, ist so ein Stichwort, gemeinsam dann Kredite aufzunehmen und da Solidarität mit Ländern zu zeigen, denen es finanziell nicht so gut geht. Aber da ist natürlich die Bundesrepublik ganz besonders unter Wolfgang Schäubles Führung. Er hat ja da immer eine große Härte an den Tag gelegt, bisher unterwegs in einer Art und Weise, die überhaupt nicht solidarisch ist. Und ich hätte mir diese Härte gegenüber Griechenland und gegenüber Alexis Tsipras, die hätte ich mir von Wolfgang Schäuble mal gewünscht bei der Steuerreform, die die Firmenerben betraf. Da ist Wolfgang Schäuble mit einem Entwurf angetreten, der eigentlich es ermöglicht hätte, auch große Betriebsvermögen zu erfassen und bei der Erbschaftssteuer heranzuziehen. Aber dann kamen die Lobbyisten, die Familienunternehmer, auch wieder so ein Kosename. Woanders werden die Oligarchen genannt, Familien, die mehrere Millionen Milliarden Euro in Form von Betriebsvermögen besitzen. Bei uns heißen sie Familienunternehmer, die haben mächtige Verbände, die haben lobbyistisch daran mitgewirkt, diesen Gesetzentwurf von Wolfgang Schäuble so zu verändern, dass man immer noch einen ganzen Konzern erben kann, ohne einen einzigen Cent betriebliche Erbschaftssteuer zahlen zu müssen. Und da ist Wolfgang Schäuble sofort eingeknickt, als die wirtschaftlich mächtige Lobby kam. Die Härte, die er gegenüber Griechenland gezeigt hat, die hätte ich mir da tatsächlich auch gewünscht.
Herr Buddewegge, ich wünsche Ihnen alles Gute und recht vielen Dank für das Gespräch.
Ja, bitteschön. Tschüss.